Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Kultur im Stadtteil ist ein Kontext, dem sich das Kulturnetz Kassel im Rahmen des Programms Neustart Kultur widmet. Gleichzeitig ist dies auch ein wichtiger Bestandteil der Kulturkonzeption Kassel 2030. Im Rahmen dieser Podcast-Serie kommen wir mit Akteurinnen und Akteuren aus den Stadtteilen ins Gespräch. Erfolgskriterien der Kulturarbeit im Stadtteil wollen wir uns gemeinsam anschauen. Heute liegt der Fokus auf dem Thema Aktivitäten entwickeln. Für Sie am Mikro Klaus Scharke. Unsere Gäste heute Jero van Jukoop von Rahmwerk und Gerrit Retterath vom Projekt Hier im Quartier, das beim Kulturzentrum Schlachthof angesiedelt ist. Bevor wir inhaltlich einsteigen, bitte ich unsere Gäste, sich kurz selbst vorzustellen und ihre Arbeit für unsere Hörerinnen und Hörer kurz zu umreißen.
Mein Name ist Jero van Jukoop. Ich bin Mitgründer von dem Kasseler Studio Rahmwerk für Kunst, Sozial und Kommerz. Und dabei bin ich auch noch im Kasseler Kunstverein der Vorstandsvorsitzender und im Kulturzentrum Schlachthof auch noch im Vorstand. Also ich bin überall mit der Kulturpolitik beschäftigt, um Kassel eine bessere Kulturstadt zu machen.
Mein Name ist Gerrit Retterath, schön hier sein zu können. Ich arbeite am Kulturzentrum Schlachthof, leite da ein Projekt namens Hier im Quartier und wir machen Mitmach-Kunstangebote für die Menschen in den Stadtteilen Nordholland, also der Nordstadt, im Wesertor und in Rothen-Dittmold.
Vielen, vielen Dank für diese kurze Einführung. Also das heißt, ihr seid auf vielfältige Art in Kassels Kulturszene verankert. Eine erste Frage zum Start. Wie entwickelt ihr eure Konzepte für Aktivitäten und Aktionen? Wie geht ihr daran, wenn ihr darüber nachdenkt, mit den Leuten da draußen in Kontakt zu kommen?
Also wir haben auf jeden Fall eine sehr schöne Grundvoraussetzung. Wir können nämlich sehr offen tatsächlich Angebote entwickeln. Also wir können vom Förderprogramm aus bedingt quasi alles machen, was mit Kunst und Kultur zu tun hat. Und das ist ja sehr viel. Das heißt, wir haben erstmal sehr viel Räume zu experimentieren. Das heißt, wir können uns auch mal ein Angebot überlegen, dass wir vielleicht sagen, ja, wir rufen ein Theaterprojekt ins Leben. Und wenn wir aber merken, okay, das funktioniert nicht so richtig, dann schauen wir eben, was stattdessen funktioniert. Also es geht tatsächlich darum, Angebote zu entwickeln, die in den Stadtteilen funktionieren und die Menschen da auch interessieren. Und was wir dabei vor allen Dingen immer sehr gerne machen, ist, dass wir auf Anliegen in den Stadtteilen reagieren. Also wenn die Menschen sich über ein Müllproblem im Stadtteil beschweren oder ihnen Grünflächen oder Natur im Stadtteil fehlt, dann können wir eben darauf Aktionen zuschneiden, die im besten Fall sogar daran auch was ändern. Also das heißt, wir sprechen viel mit Menschen, mit den Leuten aus dem Stadtteil, mit den KollegInnen aus dem Haus, mit den Stadtteilmanagements, Leuten von der Stadt und schauen dann eben, ja, was man auf Basis dieser Anliegen denn mit der Kunst darauf antworten kann.
Also wir arbeiten da so ein bisschen anders, obwohl das schon so sehr viele Überschneidungskanten hat. Auch wir sind im Gespräch mit den Leuten im Stadtteil, wo sie ihre Probleme so gerade sehen. Und also unser Ansatz ist eigentlich immer so, dass wir Probleme erkennen wollen und dafür eine Lösung suchen. Das immer gemeinsam in Kooperation mit anderen Initiativen aus Kassel oder halt mit Anwohnenden, wo wir halt bottom-up versuchen, ein Stadtteil lebhafter zu machen, dass es schöner für die Leute ist, um da zu leben, weil darum geht es ja eigentlich vor allem, dass wir ein gemeinsames Leben kulturell gestalten.
Ja, vielen, vielen Dank erstmal für diese ersten Impulse. Lasst uns da mal ein bisschen konkreter drauf gucken. Also wie findet ihr das denn jetzt genau heraus? Gerrit, du hast gesagt, ja, wir wollen erreichen, dass diese Aktivitäten funktionieren. Und wie macht ihr das? Also woher wisst ihr, welche Aktionen für ein bestimmtes Projekt oder welche Aktivitäten für ein bestimmtes Projekt die richtigen sind, wenn man überhaupt von richtig und falsch sprechen kann? Aber ich denke mal, dass man das situations- und anlassbezogen machen muss. Wie ist das in eurer konkreten Praxis da draußen?
Also ich glaube, was da vielleicht der sicherste Weg ist, ist, wenn man die Aktion selbst natürlich schon mit den Leuten im Stadtteil zusammen plant. Also ich hätte jetzt auch ein konkretes Beispiel. Wir haben in der Henkelstraße in der Nordstadt eine Parklückenbespielung gemacht, ein sogenanntes Parklet. Das heißt, wir haben auf der Fläche von zwei Parkplätzen eben eine Holzkonstruktion aufgebaut Und da war natürlich die Frage, was soll auf dieser Holzkonstruktion passieren? Und wenn ich mir das jetzt irgendwie alleine in meinem Büro ausgedacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie gesagt, okay, es gibt da irgendwie wenig Bänke, also bauen wir da doch irgendwie Bänke hin, dass man da so eine gewisse Aufenthaltsqualität hat. Jetzt haben wir das aber eben so gemacht, also gerade während des Lockdowns haben wir das angefangen zu planen. Das heißt, wir haben die Leute aus der Henkelstraße zu mehreren Videogesprächen eingeladen und haben die überhaupt erstmal gefragt, was ihnen denn in der Straße fehlt, was sie sich für so einen Ort wünschen würden. Und da haben wir total schnell gemerkt, dass diese erste Idee, die ich dann vielleicht gehabt hätte mit Sitzmöbeln, da überhaupt nicht gut angekommen wäre, weil in der Nähe ist die Mutter die Kneipe. Also das heißt, es gibt gerade an den Wochenenden viel Nachtleben und das ist natürlich für die Leute, die da im Erdgeschoss wohnen, nicht unbedingt immer die beste Situation, gerade wenn man vielleicht auch mal früher ins Bett gehen will. Und das heißt, wir haben eben aus diesem Gespräch dann gemerkt, was passt denn da tatsächlich wirklich hin oder was passt nicht hin. Die Leute haben dann eben den Wunsch nach mehr Grün in der Straße geäußert und deswegen haben wir dann auf dieser Basis quasi 7 Hochbeete auf diese Parklückenbespielung gebaut, also die jetzt auch noch in der Henkelstraße stehen, auf jeden Fall bis zum Ende des Jahres und die man sich da anschauen kann. Und das wäre eben so ein Beispiel dafür, wie man so eine Aktion mit Menschen vor Ort direkt zusammenplanen kann. Ich glaube, es ist aber auch, wenn man ehrlich ist, natürlich so, dass man die Bilanz erst am Ende ziehen kann. Also vielleicht haben ja jetzt die Leute doch plötzlich keine Lust mehr auf Gärtnern und Grün vor der Tür, dann kann natürlich auch diese Aktionen scheitern, aber bin da eigentlich ganz optimistisch. Aber genau, man sieht es natürlich erst am Ende, wenn man ehrlich ist, ob es geklappt hat oder nicht.
Jero, wie ist es bei euch, wenn ihr an bestimmte Aktionen rangeht? Ich mache vielleicht auch nochmal, damit man Rahmenwerk nochmal mit einer konkreten Aktion in Verbindung bringt, die temporäre Fußgängerzone in der unteren Königsstraße, die ist ja von euch als Rahmenwerk mit begleitet und auch geplant worden. Wie geht ihr an eure Aktionen ran, damit ihr erfolgreich seid?
Wie vorher schon gesagt, wir suchen immer nach einer Problemstellung und in Kassel ist das die häufige, dass die Straßen zu sehr besetzt sind von den Autos und dass wir da dagegen arbeiten wollen. Das haben wir schon mal in der Südstadt auf kleinem Niveau gemacht und sind dann an der Stadt Kassel rangetreten und gesagt, so ja, wir würden auch gerne mal eine größere Straße in der Stadt sperren wollen für Autos. Und naja, da kommt dann die Stadt Kassel und sagt, oh ja, das wollten wir schon die ganze Zeit machen, aber wir haben uns nicht getraut oder wir hatten nicht die Möglichkeiten, das zu machen. Hier ist die untere Königsstraße, mach das mal. So kommt man dann ins Gespräch. Es hat zwei Jahre lang gedauert, um das alles zu entwickeln, um da zu kommen, wo wir dann im Endeffekt letzten September hingekommen sind. Und also es ist ein richtig mühsamer Prozess, weil wir wollen halt eine Lösung finden, aber Investoren, Ämter, sonstige Kooperationsbeteiligungen sind immer, die wollen das alles innerhalb von ihren Rahmen halten und wir versuchen sie immer davon zu überzeugen, Vertrauen zu haben in wie wir arbeiten, weil wir arbeiten mit den Menschen zusammen und weil wir halt so eine heterogene Gesellschaft sind, wird es halt auch Unsicherheit geben, wie das Projekt überhaupt gestaltet wird, weil jeder hat ein anderes Bedürfnis. Und auch das haben wir in der Untere Königstraße sehr, sehr schön gesehen, dass die Anwohnenden sehr, sehr positiv waren, aber die Gewerbebetreibenden eher pessimistisch waren. Obwohl ich dazu sagen muss, dass für so einen Eingriff es durchschnittlich ziemlich viele Leute positiv waren, sogar Gewerbebetreibenden. Das sieht man eigentlich nicht so häufig in der Städtebauentwicklung, dass so viele Leute da positiv darüber gesinnt sind. Und ja, das ist halt unsere Arbeit, die Leute irgendwie ein gutes Gefühl zu geben bei ihren direkten Wohnraum eigentlich. Weil die Straße ist ja eigentlich ein Ort der Begegnung. Rahmenwerk will Begegnungen gestalten und wenn da die ganze Zeit Autos fahren, ist der Raum zur Begegnung nur begrenzt auf dem Gehweg an der Seite. Und dadurch, dass man Platz schafft, die Autos wegmacht, gibt es diesen Raum, um diese Begegnungen anzugehen. Und für uns, wie gesagt, es ist ein unsicheres Mittel, weil man weiß nie, was kommt. Man weiß nie, was für Leute man begegnen wird. Wir haben die schrägste Person begegnet. Von Drogendealer bis Schwurblerin. das ist nur so ein kleiner Bruchteil, die ist halt, die dieses Bild von einer Straße wie der Stern in Kassel so seinen schlechten Ruf bekommen hat. Aber das Mehrenteil sind halt Kinder und Anwohnten, die auch was zu bieten haben, aber die sieht man dann nicht so schnell. Und es ist halt super wichtig, um mal zu zeigen, wenn man so einen Ort als Lebensraum gestaltet, wie viel Vorteile das für viele, viele andere Leute auch hat. Und dann so zeigt man halt mal eine ganz andere Seite von einem Ort, der immer nur schlecht in den Nachrichten erwähnt wird.
Was ganz interessant ist, Jero, du hattest gesagt, dass die Verwaltung, die Ämter ganz gerne sozusagen in ihrem Rahmen agieren möchten und die Dinge in ihrem Rahmen regeln wollen, während ihr mit einer offeneren Haltung, mit einem offeneren Konzept daran geht und sagt, ja, vertraut uns und vertraut den Leuten da draußen. Wie würdet ihr das, ihr beide aus eurer Perspektive das beschreiben, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in solchen Projekten arbeiten und die sich auf so eine gewisse Ungewissheit einlassen, was die für sich mitbringen müssen, damit sie so einen Job machen können?
Allererst muss ich sagen, in der Stadt Kassel, in der Verwaltung sind schon Leute, die ziemlich cool mitdenken und ziemlich weit außerhalb von ihrem Safe Space, ihren Comfort Zone raustreten. Und wir verstehen natürlich immer wieder, dass sie anhand von Steuergeldern nicht alles machen dürfen, können. Und trotzdem sagen sie immer so, ja, aber wir kommen ja auf euch zu, weil wir wissen, dass ihr das machen könnt. Ihr habt nicht diese Einschränkungen, die wir erfahren, und deswegen wollen wir zusammenarbeiten. Trotzdem ist das halt in deren Beruf, müssen sie halt trotzdem immer wieder auf dem Gaspedal, auf der Bremse treten und sagen, huch, ich weiß nicht, ob das genau so stattfinden kann. Und ja, wie wir das halt dann machen, ist, einen Rahmen zu finden, wo es für innerhalb von diese Einschränkungen von einem Amt zum Beispiel trotzdem stattfinden kann. Und meistens sieht man dann danach, dass da so viel positive Entwicklungen drumherum stattfinden, dass dieser Rahmen eigentlich direkt gesprengt wird. Diese Einschränkungen sind nur so eine Legitimierung, um Geld auszugeben. Aber das Resultat von, was eigentlich stattfindet, ist so viel mehr, was noch mehr Legitimierung herstellt, was man im Vorhinein aber gar nicht gesehen hat, dass das auch passieren könnte.
Und ich glaube, was die Leute, die dann die Aktion selbst umsetzen, betrifft, ja, ich glaube, da ist so eine gewisse, ja, der Begriff ist fast ein bisschen abgegriffen im Moment, aber so eine Offenheit irgendwie wichtig. Also wir arbeiten ja so, dass wir mit lokalen KünstlerInnen zusammenarbeiten, die eben als Angebotsleitung dann im Projekt einstellen. Und da merke ich immer wieder, dass eigentlich die Angebote am besten funktionieren, bei denen die Leute jetzt im Rahmen dieses Angebots nicht unbedingt Kunst nur um der Kunst wegen machen wollen, sondern es geht eigentlich mehr so darum, ja, vielleicht Kunst als Kommunikation oder als Anlass, sich zu treffen, sich zu begegnen, zu begreifen. Und ich glaube, das ist dann eben wichtig, wenn man auch quasi kooperativ, partizipativ mit anderen Leuten Kunst zusammen machen will. Da geht es dann vielleicht gar nicht so sehr um die Arbeit, sondern mehr um den Prozess und das Zusammenkommen und die Gespräche, die nebenbei entstehen. Und ich glaube, da sind auch nicht alle KünstlerInnen-Persönlichkeiten für gemacht, aber dann doch überraschend viele, wie wir über die letzten Jahre gemerkt haben.
Ja, also da stimme ich komplett zu, und also wir müssen uns mehr trauen, die Kunst auch zu instrumentalisieren. Das bringt halt sehr viele Vorteile mit sich. Wir sehen halt auch gerade schon, dass Ämter sich mehr trauen und merken so, ah ja, Künstler und Künstlerinnen können wir einsetzen für so viel mehr als nur Kunst machen, weil sie haben halt einen ganz anderen Hintergrund. Es geht immer um Kooperation unter Künstlerinnen. Es geht immer um ein großes soziales Netzwerk, was dahinter steckt. Es ist eine Gesellschaft, die nicht direkt in Geld denkt. Und das Schwierige daran wieder ist, dass die Ämter und wie gesagt Investoren oder andere Interessenten an der künstlerischen Arbeit, die denken dann so, ja, die Leute, die machen das doch so aus ihrem Spaß raus und das können wir dann unbezahlt oder zu einer sehr geringen Gage bekommen. Und da merkt man jetzt schon, dass das irgendwie schon schwierig ist. Also um das ganz kurz zu sagen, es ist schön, dass Kunst jetzt mittlerweile endlich gesehen wird als so viel mehr als nur eine Malerei, dass Künstlerinnen und Gestalterinnen einen sehr wichtigen Beitrag liefern an der Gestaltung von unserer Gesellschaft. Aber sie muss halt wirklich gut bezahlt werden, genauso wie man den Bäcker oder den Klempner bezahlt.
Das, was ihr jetzt gerade gesagt habt, macht natürlich extrem neugierig auf das, was ihr seid und was ihr für Qualifikationen in euren jeweiligen Teams mitbringt. Gerrit, von dir weiß ich, dass du formal Soziologe bist und das Rahmenwerk sich aus dem Kontext unserer Kunsthochschule rekrutiert. Also was könnt ihr vielleicht kurz was dazu sagen, mit welche Qualifikationen bei euch in den jeweiligen Teams, in denen ihr arbeitet, so vertreten sind?
Also bei mir ist es eben einmal die Soziologie, ich habe während meines Studiums eigentlich nie darauf hingearbeitet, im Studium selbst irgendwie im Kultur- oder Kunstbereich was zu machen. Das hat sich, glaube ich, dann eher so ein bisschen aus der Hobbywelt heraus entwickelt. Also ich habe mich immer sehr, seit ich irgendwie 12, 13 bin, für Graffiti interessiert und irgendwie hat sich das eher daraus jetzt entwickelt als aus dem Soziologiestudium. Aber ich glaube, man nimmt natürlich trotzdem viel mit, also irgendwie konzeptionelles Denken, vielleicht auch eine gewisse Organisationsfähigkeit. Genau, und die Kollegin, mit der ich das Projekt zusammen leite, Tanja Simonovic, die ist Architektin von Haus aus. Und das finde ich auch mal ganz spannend, weil wir da auch viel drüber sprechen. Also sie hat tatsächlich auch in ihren Ansätzen, wenn es darum geht, eine Aktion zu planen, dann betont sie auch immer wieder, dass sie eigentlich eigentlich da so rangeht, wie auch irgendwie ArchitektInnen an die Planung eines Gebäudes rangehen. Also man schafft irgendwie ein Fundament, überlegt sich, was braucht es alles dafür, wo passt es hin, wie richtet man das aus? Also das sind so die Kompetenzen und vielleicht die Ausbildungswege, die eigentlich gar nicht so viel mit der Kulturwelt an sich zu tun haben und der Kunstwelt.
Ja, das finde ich mega spannend, dass du das sagst, weil also für mich bedeutet ein Diplom eigentlich null nix. Also was ich studiert habe, bedeutet auf Papier für genau diese Ämter, die ich gerade besprochen habe, ganz viel. Für mich bedeutet es sehr wenig, weil ich weiß ja, was ich kann. Also was ich mache innerhalb von Rahmenwerk ist die Netzwerkarbeit, Neukonzeptionen von Ideen. Und wir machen das immer gemeinsam. Also meine Kompetenz plus die Kompetenz von Britta Wagemann, Samson Kirschning und Marie-Sophie Kammler von Rahmenwerk und mittlerweile die viele andere, die mit uns zusammenarbeiten. Das macht die Kompetenz von Rahmenwerk aus. Also es ist nicht eine individuelle Leistung. Samson ist ein Mediendesigner und hat halt visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule studiert, aber er ist so viel mehr als nur ein Grafiker. Und das gilt genauso für Britta, für Marie und für mich auch, weil wir uns... Also das, was wir eigentlich die ganze Zeit machen, ist die Gesellschaft meistern und irgendwie versuchen, auf eine positive Art und Weise mit unseren Kompetenzen eine bessere Stadtgesellschaft herzustellen, zu gestalten.
Ich würde ganz gerne nochmal vielleicht ein bisschen konkreter gucken. Ich nenne es mal einen Werkzeugkoffer. Ja, irgendwie stelle ich mir so vor, zumindest in euren Köpfen muss es ja sowas geben. Vielleicht manchmal halt auch ganz praktisch in Form von Dingen, die man natürlich braucht, wenn man Aktionen da draußen auf der Straße mit Kindern, mit Erwachsenen, mit alten, jungen Menschen macht. Wie füllt ihr diesen Werkzeugkoffer, sage ich mal, für Aktivitäten und Aktionen? Und wie kommt ihr dann, ja, googelt man da im Internet und sagt, was sind tolle Aktionen oder erfindet ihr selber Aktionen? Wie läuft sowas?
Also ich glaube, den größten Werkzeugcharakter bei uns im Projekt, wenn man das so sagen darf, hat eigentlich unser KünstlerInnen-Pool. Also wir, wie gesagt, sind ein sehr kooperationsfreudiges Projekt, haben schon mit ziemlich vielen Leuten zusammengearbeitet, mit ziemlich vielen unterschiedlichen Honorarkräften. Und ich merke doch ziemlich oft, dass das, was die Leute dann eben künstlerisch mitbringen, doch immer schon eine große Inspiration ist. Also wir müssen natürlich auch mit dem irgendwie, blöd gesagt, arbeiten, was da ist und schauen uns dann eben an, was sind denn so die Ansätze der Leute, der KünstlerInnen, die es hier in Kassel gibt. Und daraus kann man, glaube ich, ziemlich viel ziehen, dass man sich fragt, ja, wie kann man denn diese Art zu zeichnen nutzen, um eine Aktion daraus zu machen. Dann gibt es vielleicht eine Person, die ein bisschen schneller zeichnet. Dann kann man daraus einen Urban Sketching Kurs machen, bei dem man im öffentlichen Raum zeichnet. Also das ist, glaube ich, immer eine große Inspiration. Und ich glaube, also das gilt wahrscheinlich fürs Rahmenwerk auch genauso. Der öffentliche Raum, also die Stadtteile und die Art, wie sie sind natürlich auch immer eine Inspiration, dass man irgendwie schaut, was fehlt denn hier, was macht den Stadtteil aus und wie kann man eben darauf reagieren. Und es gibt tatsächlich auch im Zusammenhang mit unserem Projekt eine relativ konkrete Toolbox, die heißt auch genauso, also einen Online-Werkzeugkasten, den hat unser Förderprogramm ins Leben gerufen. Und genau, da sammeln wir eben auch verschiedene Aktionen und versuchen, die so ein bisschen rezeptartig darzustellen. Also was braucht man dafür? Wie kann man das umsetzen? Was kann man damit machen? Und da haben wir zum Beispiel auch einen Videowagen eingereicht. Also das ist eine Art Handwagen, in dem eine Bootsbatterie drin ist, über den man dann einen Beamer, einen Projektor im öffentlichen Raum ohne Stromanschluss treiben kann. Und das sind dann so Dinge, die wir halt als Werkzeug benutzen, mit denen wir bestimmte Erfahrungen schon gemacht haben und die wir eben darüber dann auch gerne teilen. Und das findet man unter utopolis.online.
Wow.
Ja, jetzt ist es so, Gerrit, du hast es ja gerade angerissen. Ihr habt das große Glück in eurem Projekt, dass ihr in einem mehrere Jahre laufenden Förderprogramm aufgenommen seid und da natürlich viele Sachen ausprobieren könnt und auch die Möglichkeit habt, ne, das Jero hat das ja auch angesprochen, die Künstler, die haben ja so viel Bock da drauf, die machen das alles irgendwie für, ja, am besten ehrenamtlich. Ihr habt die Möglichkeit in eurem Projekt tatsächlich dann halt auch eben mit Honorarkräften zu arbeiten und ich interpretiere das, was ihr sagt, genau in diese Richtung, dass wir halt auch die Künstlerinnen und Künstler, mit denen wir da draußen arbeiten, gut honorieren müssen, damit sie wirklich halt auch einen Beitrag für die Entwicklung einer lebenswerten Stadt mitentwickeln können.
Genau, ja, also das sehe ich auf jeden Fall so. Also es geht ja auch gerade darum, wenn man regelmäßige Angebote machen will, eine Verstetigung haben will, dann funktioniert das, glaube ich, in den allermeisten Fällen nicht auf einer reinen ehrenamtlichen Basis. Und wie gesagt, also ich meine, das ist genauso ein Beruf wie jeder andere auch und die Leute lösen damit eben auch Probleme, wie auch Leute, die eine Straße bauen, vielleicht Probleme lösen, manchmal vielleicht auch erschaffen. Genau, aber ja, genau, also das sind Sachen, die sie für die Allgemeinheit machen und die irgendwie die Welt verbessern und warum sollte das nicht bezahlt werden?
Ja, absolut okay. Ich, Jero, an dich vielleicht nochmal die Frage zu Rahmenwerk. Was ich so sehr, sehr interessant finde, dass ihr ja in den Schlagworten, mit denen ihr Rahmenwerk umschreibt, ganz aus meiner Wahrnehmung heraus jetzt ganz problemlos sagt, dass der Kommerz auch dazu gehört. Oftmals ist es ja so, dass wir Kultur und Kommerz als Widerspruch begreifen. Habt ihr da als Rahmenwerk einen anderen Ansatz?
Nein, also der Kommerz ist halt Teil von der Kultur und darüber müssen wir eben reden, weil, wie wir es gerade schon angesprochen haben, Kulturschaffenden zu oft nicht bezahlt werden für ihre Arbeit, weil es doch, oh, es ist doch nett, dass du deine Bilder in meine Praxis aufhängen darfst oder oh, es ist doch nett, dass ich dir eine Ausstellung zur Verfügung stelle. Es ist nett gemeint, aber es wäre das Gleiche wie, ja, kann ich das Brot haben, weil es ist so lecker. Ich zahle dafür nicht, aber ich mache positive Werbung dafür. Also es ist fast dreist, um zu sagen, ja, ich tu dir doch einen Gefallen. Ja, wir müssen in Kunst, Sozial, Kommerz ist halt ein Spannungsfeld, worin wir arbeiten, wo wir halt auch sagen, die Kunst ist Teil von unserer Gesellschaft, so wie die Kommerz auch. Also ohne meine Brötchen auf dem Tisch morgens früh kann ich keine Kunst machen und kann ich auch nicht sozial sein. Also wir brauchen dieses Spannungsfeld, um ja zu vermitteln, dass wir wirklich auch über Kommerz reden müssen und dass wir unsere Kolleginnen auch, naja, vermitteln müssen, dass es nicht okay ist, um freiberuflich für 25 Euro für die Documenta zu arbeiten. Das ist, weil freiberuflich müsste man, sag, 70 bis 90 Euro die Stunde nehmen. Und da muss halt ein Verständnis entstehen, wo die Leute verstehen, so, ja, du kannst gerne mein Wissen, mein Netzwerk, meine Kompetenzen einkaufen, aber ich kann das nicht für einen Krümel und ein Glas Wasser machen, weil das würdest du selber auch nicht machen. Und deswegen setzen wir immer wieder auch auf Kommerz. Wir sehen halt den Ansatz darin, Kreativschaffenden kommerzieller denken zu lassen und kommerziellen kreativer denken zu lassen. Und das schafft man nur, wenn man Leute zusammenbringt. Ja, nur wenn man die Leute, die vielleicht unbewusst ausbeuten, am Tisch setzen und sagen so, hey, hier sitzt ein Künstler oder eine Künstlerin, die verdient gerade nichts, aber du verlangst trotzdem eine 200-prozentige Leistung von der Person. Nur der Kontakt hilft. Und das ist unser Thema, dass wir über Kontakt eben Probleme lösen.
Vielen, vielen Dank erstmal für dieses Plädoyer. Ne? Also dass eben auch, dass eben die freiberufliche künstlerische Arbeit ja auch honoriert werden will, darf und muss, damit genau diese Leute ihren Job machen möchten. Ich würde jetzt die Klammer nochmal zu unserem Ausgangsthema sozusagen ziehen, Aktivitäten entwickeln. Und Gerrit, du hast was sehr, sehr Nachvollziehbares gesagt vorhin. Ja, wir wissen immer erst am Ende, ob es funktioniert hat. Wie macht ihr das ganz konkret, dass ihr sozusagen einschätzt, ob eine Aktivität, ob eine Aktion erfolgversprechend ist? Oder, und Jero, an dich dann kommt vielleicht konkret die Frage, wie habt ihr das dann in Kooperation, in Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel bei diesem Projekt Untere Königsstraße gemacht? Wie habt ihr da gemessen, in Anführungszeichen, wie erfolgreich ihr wart?
Ja, also ich glaube, man versucht natürlich schon im Vorfeld Aktionen irgendwie so zu gestalten und vielleicht auch so anzukündigen, dass es ja Interesse der Leute weckt und auch Personen hinkommen und mitmachen wollen. Also ich glaube, es gibt da so ein paar härtere und vielleicht so ein paar weichere Kriterien. Also ich glaube, es ist immer ganz gut in unserem Fall, wenn man die Aktionen möglichst klar ankündigt, also dass die Leute schon irgendwie wissen, was erwartet mich da. Ich glaube, es ist trotzdem aber auch irgendwie gut, wenn es so was Überraschendes hat, also dass die Leute irgendwie, also wenn man jetzt einfach schreibt, wir haben einen Zeichenkurs, dann ist das irgendwie was man vielleicht schon 100-mal gelesen hat, aber wenn man vielleicht aus dem Zeichenkurs einen Zeichenclub macht und ein bisschen mit der Atmosphäre, die wir da erzeugen wollen, wirbt, dann funktioniert das schon anders und Leute sehen dann vielleicht auch schon an dem Titel, was irgendwie fernab des Zeichnens an sich noch irgendwie passiert. Und genau, was bei uns eben auch wichtig ist, ist, dass es relativ barrierearm einladend ist. Also ich meine, Kunst kann und vor allen Dingen soll ja auch in vielen Fällen auch anecken. Das ist bei uns jetzt nicht so unbedingt der Fall. Also diese kritische Komponente kommt dann vielleicht erst später bei uns. Also es geht tatsächlich eher darum, so eine freundliche, einladende Stimmung zu erzeugen. Und das sind eigentlich auch immer die Aktionen, bei denen dann am meisten Leute teilnehmen und sich mit einbringen, würde ich sagen. Und ja, mir ist irgendwie auch selber was aufgefallen. Das ist ein sehr weiches Kriterium. Das hat sich, glaube ich, erst so über die letzten Jahre entwickelt oder vielleicht auch so während der Corona-Phase, dass ich teilweise schon das Gefühl habe, wenn man irgendwie eine Ankündigung für eine Aktion schreibt, dass ich irgendwie da schon merke, okay, zieht das irgendwie oder packt das die Leute oder packt das die Leute nicht? Und ich glaube, es liegt auch oft daran, dass, wenn man selber natürlich besonders Lust auf eine Aktion hat, dass sich das irgendwie auch transportiert. Also das ist, glaube ich, immer eine gute Sache, also sowohl für einen selbst wie vielleicht auch für das, was man dann damit erreichen will.
Das teile ich auch, was Gerrit gerade gesagt hat. In dem Fall von der Untere Königsstraße bei uns war es vor allem, dass wir die ganze Zeit auch aktiv Umfragen gemacht haben unter den Leuten. Also auch wenn sie vielleicht nicht so nützlich sind im Nachhinein statistisch gesehen, sind sie trotzdem sehr wichtig, um ein Stimmungsbild zu bekommen. Und also wir haben zusammen mit den Kindern in der Untere Königsstraße, die sind da voll drauf abgefahren, um die Leute zu fragen, was sie von der Sperrung von der Untere Königsstraße fanden, weil also die Kinder, das waren die ersten, die gesehen haben, dass sie plötzlich mehr Spielraum haben durch die Sperrung von der Untere Königsstraße und deswegen haben sie sich selbst angeboten, um einfach alle Leute, die vorbeigekommen sind, zu fragen, unseren Fragebogen auszufüllen. Daraus kam bei den Anwohnenden, glaube ich, ein positives Stimmungsbild von 95%. Bei den Gewerbebetreibenden war das um die 50%, was relativ hoch ist für so eine Aktion. Ja, das haben wir natürlich alles gesammelt, der Stadt Kassel übergeben und die sind gerade damit beschäftigt, um weitere Schritte zu überlegen, zu planen. Da sind wir gerade nicht dabei bei dieser Sache. Ja, wir haben eigentlich unsere Leistung sehr gut vollbracht, um zu zeigen, was der Mehrwert ist von einer Sperrung, eine definitive Sperrung der Untere Königstraße in Kassel.
Wir bewegen uns langsam auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Was ich sehr, sehr deutlich von euch beiden gehört habe, dass ihr Menschen, Bürgerinnen und Bürger, Anwohnerinnen, Anwohner in einen neuen Kooperationszusammenhang bringt mit dem, was ihr mit euren Angeboten da draußen macht. Und jetzt mal so Stichwort Strohfeuer Nachhaltigkeit. Wie erlebt ihr das, wenn jetzt beispielsweise die Aktionen in der Unteren Königstraße oder auch die Aktionen von dem Projekt hier im Quartier sind ja teilweise zeitlich begrenzt, nehmt ihr dann im Nachgang wahr, ob da Leute möglicherweise durch eure Impulse neu zusammengekommen sind? Vielleicht ist die Henkelstraße da auch ein Beispiel dafür. Wie erlebt ihr mal so dieses Spannungsfeld zwischen nachhaltigen Kontakt oder nachhaltigen Veränderungen und Begegnungen und so im Abbrennen eines Strohfeuers?
Ja, das Wort Spannungsfeld trifft es da, glaube ich, in unserem Fall gerade ganz gut. Also weil unsere Projektförderung eben auch zum Jahresende ausläuft. Und da stellt man sich natürlich solche Fragen ganz besonders, was irgendwie hinterlässt man, wo hat man einen Unterschied gemacht? Und ich glaube, es gibt schon ein paar Aktionen, von denen ich auf jeden Fall sagen würde, dass die eine nachhaltige Wirkung haben. Also das Parklet in der Henkelstraße ist dann ein gutes Beispiel dafür, was vielleicht im besten Fall da auch noch länger stehen kann. Also rein baulich ist es so, dass das wohl mindestens 10 Jahre noch halten wird, haben uns die Schreiner versichert. Also genau, da ist natürlich die Frage, bleibt das da? Baut man das irgendwo anders nochmal neu auf? Aber das ist schon was natürlich irgendwie längerfristig wirkt und was auch immer wieder funktioniert. Also das liegt auch auf meinem Weg zum Büro und ich sehe da immer wieder irgendwie Leute, die sich da treffen. Manche pflanzen was, manche sitzen nur auf der Kante und unterhalten sich kurz. Also da, genau, passiert schon auf jeden Fall was, was auch ohne unser Zutun sich dann irgendwie fortsetzt. Und ja, wir haben ja vor allen Dingen auch 1-2 regelmäßige Angebote, wo es auch feste Gruppen gibt aus der Nachbarschaft, die sich immer wieder treffen. Und bei einigen habe ich auch das Gefühl, das sind dann auch Kontakte, die dann auch noch weiter bestehen werden, wenn die Angebote wegfallen. Aber genau, wir sind natürlich gerade noch auf der Suche, auch zu schauen, wie man sowas eben weiter finanzieren kann. Und genau, also das Thema hatten wir ja vorhin schon angeschnitten. Also ich glaube, es braucht schon immer auf irgendeine Art Leute, die das irgendwie weitertragen. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn man da eben auch Leute für bezahlen kann, die das eben machen. Also da arbeiten wir eben auch dran. Aber genau, es gab viele Begegnungen, es gab viele Gedanken, die sich Leute gemacht haben. Und insofern würde ich doch sagen, ist das Projekt auf jeden Fall nachhaltig und hat irgendwie einen bleibenden Effekt, selbst wenn jetzt irgendwie die Förderung auslaufen sollte.
Ja, bei uns in der Untere Königstraße ist es, wir waren ja einen Monat lang jeden Tag da für die Leute und deswegen haben wir mit denen auch eine bestimmte Verbindung angegangen und also die Kinder und Jugendlichen, wenn ich sie treffe, springen direkt in die Arme und fragen, wann es wieder losgeht. Ja, da muss ich leider auch ein bisschen kritisch mit der Stadt Kassel sein, weil sie da ein bisschen zu langsam agiert. Wir sind gerade dabei gewesen, um die Stadt Kassel jetzt zu überzeugen, während der Dokumenta das endlich für immer zu sperren. Die Stadt Kassel hat ganz klar ihre eigene Planung, aber wir merken, wir haben da so viel Zeit und Mühe reingesteckt und die Leute sind gerade heiß drauf. Wenn das jetzt noch 5 bis 10 Jahre dauert, bis das umgesetzt wird, dann war eigentlich unser Projekt ein bisschen umsonst. Und deswegen fragen wir uns so, ja, warum, wenn es so ein gutes Feedback gegeben hat, warum macht man dann, kann man nicht sofort agieren? Und da kommt man dann wieder auf diese Einschränkungen von Ämtern zu sprechen. Wir würden das direkt machen, aber wir hören halt von den Leuten, von den Gewerbebetreibenden, die dafür sind, so, ja, wann macht ihr das? Wann geht's weiter? Wann kommt der Moment, dass es wirklich für immer so sein wird? Und da das ist halt sehr schade, dass man, also die Leute sind da, sie sagen alle, lass uns das weitermachen. Mittlerweile fahren die Autos wieder regelmäßig zu schnell nachts durch die und tagsüber auch über die untere Königstraße. Und das ist halt eine Chance, die wir sehen. Also wir bleiben im Positiven erinnert bei den Leuten, aber müssen halt sagen, so, ja, es ist nicht, wir können gerade nichts weitermachen. Wenn es dann an uns läge, dann würden wir das sperren und jede Woche ein Angebot auf dieser untere Königstraße machen. Und das macht ein bisschen traurig, dass man dann wieder merkt, so, ja, die Welt dreht sich dann doch wieder nur um Geld und nicht um das Wohlhaben der Menschen.
Jetzt noch abschließend an euch die Frage, also wir haben ja jetzt gehört, Rahmenwerk ist jetzt in diesem Falle untere Königstraße bei diesem Beispiel beauftragt gewesen, auch von der Stadt Kassel diese Organisation zu übernehmen und sich Konzepte zu entwickeln. Das Projekt hier im Quartier ist mit öffentlichen Fördermitteln finanziert, ja, und ist darüber erstmal so ausgestattet, dass man halt irgendwie Impulse geben kann. Und vielleicht machen wir jetzt nochmal so eine kleine Wunschrunde. Was wünscht ihr euch für eure Projekte und für eure Arbeit? Weil, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann ich ja zumindest Rahmenwerk halt auch als Privatinvestor möglicherweise buchen, um bestimmte Aktionen zu machen oder zieht ihr da eine rote Linie? Wie seht ihr das?
Also wir gehen nicht mit jedem in den Niederlanden sagt, ins Meer, weil wir bestimmte Werte vertreten. Also mit Rheinmetall, wenn ihr hört, wir sind nicht interessiert an euer Geld. Volkswagen genauso. Bestimmte Unternehmen haben andere Werte als wir und da werden wir einfach nie zusammenkommen, um das zu realisieren, wofür wir stehen. Aber man kann uns auf jeden Fall fragen, ob wir eintreten und mitdenken und eine Bürgerbeteiligung gestalten, wo das Vorhaben von zum Beispiel einem Investor vorangetrieben werden kann. Aber nur, wenn wir d'accord damit sind.
Ja, also was ich mir, glaube ich, so generell wünschen würde für die Zukunft von solchen Projekten oder Initiativen, wie wir sie hier voranbringen, ist, glaube ich, dass es einfach mehr Fördermöglichkeiten für experimentellere Formate gibt, also die auch einfach ergebnisoffener sind. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Förderlogiken, die es momentan gibt, die sind eher so ausgelegt, naja, wir machen jetzt erstmal eine Zeit lang, probieren wir ein bisschen aus und das, was ankommt, ja, kann man dann vielleicht irgendwann mal verstetigen. Also es ist oft, ja, nicht so nachhaltig gedacht. Also ich würde sagen, nachhaltige Räume des Experimentierens würde ich mir wünschen.
Ja, genau. Also da schließe ich mich direkt dabei an. Also was ich und Rahmenwerk uns wünschen, ist einfach eine Nachhaltigkeit und vor allem ein Verständnis, was der Wert von Kulturarbeit wirklich ist. Und da müssen wir endlich mal von diesem Bild vom Genie-Künstler weg, weil es, naja, so wie die Documenta dieses Jahr zeigen wird, es geht alles um kollektive Arbeit und nur mit kollektiver Arbeit können wir unsere Zukunft besser gestalten.
Das war jetzt ein sehr, sehr schönes Schlusswort, weil ihr beide oder du, Jero, da ja gerade neugierig machst auf das, was uns jetzt in diesem wunderbaren, hoffentlich wunderbaren Documenta-Sommer begegnen wird. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Jero van Jukop von Rahmenwerk und Gerrit Retterath vom Projekt hier im Quartier für diese, ja, tollen Anregungen, die wir jetzt gehört haben und alles, alles Gute für eure weitere Arbeit.
Dankeschön. Danke.